Ich habe vor einiger Zeit einen sehr coolen Social Media Post gelesen. Ich habe euch den mitgebracht, hinter eingeblendet, darf gerne mitgelesen. Dort ist Folgendes gestanden. Die Wissenschaft sagt, dass wir mindestens 4 Grundelemente brauchen, um zu überleben. Erstens Wasser, zweitens Luft, drittens feste Nahrung und viertens Licht. Und schau, was die Bibel uns über Gott sagt. Ich bin das lebendige Wasser. Ich bin der Atem des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens und ich bin das Licht der Welt. Die Wissenschaft hat also recht, wir brauchen Gott, um zu leben. Hat mir mega coolen Post gedacht. Ich möchte uns heute Morgen ins erste Grundelement mit reinnehmen, wo du und ich zum Leben brauchen. Es ist Wasser. Und mir ist bewusst, dass wir Schweizer im ehemaligen Wasserschloss Schweiz, das darfst du heute fast nicht mehr so sagen, weil wir haben ja auch Dürreperioden mittlerweile, aber dass du und ich uns im Alltag relativ wenig Gedanken über das Wasser müssen machen. Wir haben genug Wasser. Wir haben sogar in den letzten Wochen und Monaten so viel Wasser gehabt, dass wir uns darüber aufregen dürfen. Also der Käiben durchregen. Ich weiss auch nicht, wie es dir ist gegangen. Aber ich habe mich nach dem Sommer gesehen, nach warmen Temperaturen, dass ich mal in die Bade gehen kann. Ich weiss nicht, vielleicht hat sich der eine oder andere auch ein bisschen gestört ab dem Regen und er kommt auch wieder. Also, auch wenn es jetzt gerade eine Pause hat gegeben. Ja, dass wir uns fast ein bisschen über den Dauerregen aufregen können, zeigt ja, du und ich, wir haben genug Wasser in unserer Schweiz. Wir haben überall Wasser. Und das in Trinkqualität, das ist schon noch speziell. Es sprudelt Trinkwasser aus jedem Wasserhahn raus. Ich meine, wir haben den Luxus, dass wir das Wasser, das wir trinken, brauchen, um unseren Garten zu gießen oder das Schwimmbecken, das Planschbecken zu füllen, wenn mal der Sommer kommen würde. Wir können uns sogar den Luxus leisten, unser Trinkwasser zu verschwenden, um unsere WCs zu spülen. Unglaublich! Und ich habe mal auf dem Bundesamt für Statistik nachgeschaut, wie viel Wasser du und ich im Privathaushalt so verbrauchen, also nicht Industrie mitgerechnet, sondern einfach pro Kopf und pro Person. Das sind 163 Liter, die du in deinem Privathaushalt pro Tag brauchst. So ein bisschen aufgerechnet auf all die hier im Saal sind, sind das etwa 30'000 Liter oder 30'000 mal die 1 Liter Wasserflasche, die ich hier mitgebracht habe. Recht eindrücklich, die Zahlen. Ja, währenddessen du und ich, wir uns eigentlich keine Gedanken über das Wasser machen, wissen wir natürlich, dass es in anderen Ländern ganz anders aussieht, rund um den Globus. Viele Länder haben den Luxus, nicht gutes, frisches Trinkwasser zu haben. Und der eine oder andere von euch weiss vielleicht, dass ich vor einem Jahr mit einer Go4it-Studentengruppe in Peru war. Und genau heute, in 3 Wochen, Sonntag in 3 Wochen, darf ich wieder mit 10 Studenten und mit meinem Sohn Ruben auf Bolivien wieder auf einen Einsatz gehen. Und wisst ihr, was mich als Einsatzleiter in diesen Ländern in Südamerika eigentlich tagtäglich beschäftigt und für mich ein Durchbrenner ist? Könnt ihr nicht mal erraten? Das Wasser. Genau. Trinken denn die Studenten wirklich genug Wasser? Ist auch im Hinterletzten bewusst, dass nach beim Äquator, wenn es so heiß ist, man einfach mehr Flüssigkeit muss zu sich nehmen als in unserer kühlen Schweiz. Ja, wie kommen wir denn überhaupt zu genügend sauberem Trinkwasser während dem Einsatz außerhalb der grossen Städte? Wie schaffe ich es, 12 Personen mit etwa 50 bis 60 Liter Wasser, Trinkwasser, pro Tag zu versorgen, ohne den ganzen Tag müssen Wasser abkochen zu sein. Wie lange muss ich, oder wie viel Mal muss ich hier Wasser durch meinen Katadinfilter durchgehen? Mit einem Kohlefilter, zweimal Kohlefilter. Wie lange muss ich es dann noch mit Chlortabletten, Mikropur desinfizieren, damit nicht nur die Algen, sondern auch die Amöben und auch die Chardia abgetötet ist und wir dann das Wasser wirklich auch können trinken. Haben die Studenten das wirklich gecheckt, dass wenn sie ein Goal abstellen oder ein Fanta im Restaurant, sie ja keine Eiswürfel dürfen rein tun? Warum? Weil Eiswürfel mit nicht filtriertem Wasser hergestellt sind. Das bedeutet, wenn du ein Gocki trinkst, aber unfiltriertes Wasser im Gocki hast, dann ist das ein Amöbenschleudern und ein paar Stunden später büssis. Wo gibt es in den indigenen Dörfern Brunnen, aus denen wir Wasser schöpfen können? Und weisst, nicht irgendwelche Schlammlöcher, sondern gute Brunnen. Zuverlässige Brunnen. Am liebsten sind wir die tiefen Ziehbrunnen oder so Pumpbrunnen, die bis ins Grundwasser runtergehen. Wo man dann das Wasser aufnehmen kann und auch wir mit unserem etwas westlich sensiblen Mägeli das Wasser können trinken. Also das Wasser und die Brunnenfrage, das ist etwas, das mich immer wieder jeden Tag beschäftigt, wenn ich in Südamerika unterwegs bin. Apropos Wasser und zuverlässige Brunnen. Wasser ist ja in der Bibel ein ganz grosses Thema und ich glaube, darum gibt es auch so viele Brunnengeschichten in der Bibel. Ist das so schon aufgefallen? An Brunnen wird verhandelt, an Brunnen wird gestritten, an Brunnen werden Ehen vermittelt. An Brunnen gibt es Liebesgeschichten, aus denen er Ehen entstehen. Vielleicht kennst du auch die eine oder andere Brunnengeschichte. Es gibt so gute Brunnengeschichten. Sehr bekannt ist die von Eliezer, der ist der Knecht von Abraham, wo er für den Sohn von Abraham, für den Isaac, eine Frau geht suchen. Da gibt es eine ganz interessante Brunnengeschichte. Denn der Mose hat auch so eine Brunnengeschichte, wo er im Land Midian die Schafe seiner zukünftigen Frau, der Zipora, tränkt. Wie das eine Brunnengeschichte? Eine von meinen Lieblingsbrunnengeschichten, vielleicht auch von den Jungen, ist die von Josef. He? Der hat auch seine Brunnengeschichte, ein bisschen eine negative, da endet sein Tag nicht am, sondern im Brunnen. Ein bisschen anders rausgekommen, als er gedacht. Das ist in unserem Leben manchmal auch so. Und auch Jesus hat seine Brunnengeschichte. Kennt ihr sie? Johannes-Evangelium, Kapitel 4, Verse 1 bis 30. Und in diese Brunnengeschichte von Jesus mit der samaritischen Frau möchte ich euch heute Morgen ein bisschen reinnehmen. Und es ist ja eine lange Geschichte. Sie umfasst 30 Verse. Und darum möchte ich euch nicht zumuten, euch all die Verse vorzulesen, sondern ich mute euch zu, dass ihr jetzt meine Zeichnung dürft sehen, weil ich möchte euch die Geschichte mehr aufzeichnen und erzählen, als dass ich sie euch einfach vorlese. Gut, seid ihr ready? Also, in dieser Geschichte, Johannes 4, lesen wir das erste Mal von einem Weg. Wir lesen davon, in dieser Geschichte, dass es da ein Dorf gibt, an dem Weg. So, da ist das Dörfli. Wir lesen davon, dass außerhalb von dem Dorf an dem Weg einen Brunnen gibt. Ich zeichne da mal so ein Brunneli. Voilà. Sehen wir hier den Brunnen. Wir lesen in dieser Geschichte, dass während der Szene, wo das alles passiert, es Mittagszeit ist. Also die Sonne brennt senkrecht auf die Szene runter. Es ist brütend heiß. Voilà. Jesus hat gerade eine Wanderung gemacht. Es war eine lange Wanderung. Er ist sehr müde. Er ist total erschöpft. Er kommt zu dem Brunnen, wo man Jakobsbrunnen hat genannt. Er stellt sich da her, ich zeichne da einmal Jesus, wie er da so steht. Hat jemand gelacht? Hallo? Gut, da so. Ich tue dem da so ein bisschen Mannenherrli. Voilà. Der steht jetzt also hier bei dem Jakobsbrunnen und es steht in dieser Geschichte, dass Jesus ganz fest Durst hatte. Wer von euch hat schon mal so richtig Durst gehabt? Also ich meine, nicht einfach Durst, so richtig, richtig, richtig Durst. Ich bin vor vielen Jahren bin ich Teil von einem kleinen Missionarsteam in Bolivien, wo wir zum ersten Mal versucht haben, zu einem indigenen Dorf vorzudringen und das nicht in der Regenzeit über den Fluss, sondern in der Trockenzeit über den Landweg. Wir haben alles parat gemacht, wir haben unsere Machetten dabei gehabt, unsere Moskitonetz, Hängematten und für jeden von uns Teammitgliedern einen Kanister mit etwa 20 Liter Wasser. Weil wir in diesem Dickicht vom Urwald, aber viel langsamer sind vorangekommen als gedacht, ist unser Wasservorrat nach etwa 48 Stunden aufgebraucht gewesen. Sens hat kein Tropfen Wasser mehr dabei gehabt. Und wir haben uns weitere 24 Stunden ohne Wasser, ohne einen Schluck zu trinken, Meter für Meter müssen durch das Dickicht kämpfen. Und das bei etwa 36 Grad Celsius und 98% Luftfeuchtigkeit. Hey, und ich kann euch sagen, mein Durst damals, das war unsäglich. Das habe ich so noch nie erlebt. Mein Gaumen ist aufgeschwollen. Der war so dehydriert, der ist aufgeschwollen. Es hat mir fast die Luft abgestellt. Eine furchtbare Situation. Nach 24 Stunden endlose Qual durch das Dickicht sind wir endlich in diesem Dorf angekommen, an unserem Ziel. Und wisst ihr, was im Zentrum von diesem Dorf ist gestanden? Nein, kein Brunnen, ich habe ihn gelegt. Da ist ein Gräpfelbaum gestanden. Ein wunderbarer Gräpfelbaum, voll mit behangenen, vollen, reifen Früchten. Und ich kann euch sagen, ich habe noch nie in meinem Leben vorher und ich habe seither nie mehr in meinem Leben so Freude gehabt, einen Baum zu sehen. Der Baum mit behangenen Gräpfelfrüchten. Und wir haben die natürlich abgeholt, wir haben sie aufgenommen, wir haben sie getrunken, bis wir so richtig abgefüllt waren. Das ist wirklich unglaubliche Erfahrung gewesen. So, zurück zu unserer Geschichte. Jesus steht also hier an diesem Brunnen. Er hat unsäglich Durst, wie ich vielleicht damals in Bolivien, aber er hat ein Problem, er hat kein Gefäß, um Wasser aus diesem Brunnen zu schöpfen. Und jetzt kommt doch vom Dorf eine Frau zu diesem Brunnen. Zeichne jetzt hier auch noch die Frau. He? So, lange Haare. Genau. Also sie kommt, die Hand nicht vergessen, sie kommt zu dem Brunnen, sie kommt zu Jesus und was sie bei Jesus steht, fährt Jesus mit der Frau an zu reden und sagt zu ihr, schöpf mir doch bisschen gut Wasser aus dem Brunnen. Die Frau ist aber total perplex, dass Jesus sie anspricht und entgegen dem, du, warum redest du denn überhaupt mit mir? Ich bin doch eine samaritische Frau und du ein Jude und hast vergessen, normalerweise reden Juden nicht unbedingt mit Samaritern. Man muss dazu wissen, dass damals der Kontext so war, dass das Volk Israel geteilt war in zwei Reiche. Es hat das Nordreich Samaria gegeben, es hat das Südreich Juden gegeben und die zwei Reiche waren miteinander verstritten. Die haben nicht miteinander kommuniziert. Es war eigentlich undenkbar, dass ein Jude mit einem Samariter ins Gespräch kommt. Das war ein Tabu. Und noch mehr war es natürlich ein Tabu, dass ein jüdischer Mann Gespräch sucht mit einer samaritischen Frau. Das ist dann gar nicht gegangen. Also die Frau ist total irritiert und sie entgegnet, du, warum fragst du mich eigentlich, ob ich dir Wasser geben kann? Warum redest du denn überhaupt mit mir? Und anstatt, dass jetzt Jesus ihr eine Antwort darauf gibt, auf ihre Frage und davon erzählt, ja, ich habe eine lange Wanderung, es ist heiß, ich habe unsäglich Durst, wechselt Jesus jetzt nicht das Thema, aber er wechselt abrupt die Rolle und entgegnet der Frau, ja, wenn du wüsstest, wer ich bin und wer dich hier um Wasser bittet, ja, dann wärst du die, die mich würde bitten, ob nicht ich dir lebendiges Wasser zu trinken geben. Und ich verstehe die Frau, jetzt ist sie natürlich total, jetzt kommt sie gar nicht mehr raus. Also ich meine, zuerst redet der Jude mit ihr. Das ist schon nicht normal. Dann will der Jesus plötzlich nicht selber trinken, sondern ihr Wasser anbieten und das Ganze noch dann auch ohne im Besitz von einem Gefäß zu sein, wo er Wasser aus dem Brunnen rausschöpfen könnte. Irritation pur. Und so fragt sie Jesus, Herr, aber du hast doch gar kein Gefäß, wo du Wasser aus dem Brunnen schöpfen kannst. Außerdem ist der Brunnen tief. Woher willst du denn überhaupt das lebendige Wasser hernehmen? Und jetzt sagt Jesus etwas, und die Worte möchte ich uns gerne aus Gottes Wort vorlesen. Jesus sagt, jeder, der von diesem Wasser trinkt, und ich glaube, er hat in dem Moment auf den Brunnen gezeigt, an dem sie sich standen. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird in Ewigkeit nicht mehr durstig sein. Und ganz spätestens jetzt wird klar, dass Jesus über etwas fährt, anfangen zu reden, das weit über die Szene hier an dem Brunnen rausgeht. Weil jetzt Jetzt redet Jesus plötzlich nicht mehr von einem normalen Durst. Macht das jetzt so. Ich zeige jetzt einmal hier die Frau. Wie machen wir jetzt das? Wir machen das so, ein bisschen grösser. Ich zeichne hier einmal die Frau, zeichnen, wie sie da ein bisschen den Kopf im Nacken hat. Voilà, lange Haare. Und wie sie hier eine Flasche Wasser trinkt. So, also von diesem Durst hier redet Jesus jetzt nicht mehr. Sondern Jesus redet von einem anderen Durst. Jesus redet von einem Durst vom Herz. Wir schauen, nicht nur unsere Kehlen können durstig sein, auch unsere Herzen können durstig sein. Jesus gibt dieser Frau zu verstehen und ich glaube, er redet uns heute Morgen alle an. Ich sehe eben nicht nur deine durstige Kehle. Ich sehe vor allem auch dein ausgetrocknete Herz. Dein Herz, das Durst hat nach Liebe. Danach geliebt, danach angenommen zu werden. Ich sehe dein Herz, das Durst hat nach Nähe, nach Gemeinschaft, nach Intimität. Ich sehe dein Herz, das Durst hat nach Sicherheit, nach Schutz, nach Geborgenheit. Danach ohne Angst in die Zukunft zu blicken, ohne Angst auf Pension, aufs Älterwerden zu schauen. Ich sehe den Durst von deinem Herz. Ich sehe dein Herz und deinen Durst nach Identität. Deinen Durst danach wahrgenommen, gesehen und angesehen zu werden. Ich sehe deinen Durst, deinen Herzensdurst nach Leben, deinen Durst nach Fülle, deinen Durst nach Sinn. Ich sehe all diesen Durst in deinem Herz. Kennt ihr die Herzensdurst? Hey, Jesus sieht im Fall den Durst von deinem Herz. Und Jesus sieht auch das ausgetrocknete Herz von dieser Frau hier am Brunnen. Und darum redet er mit ihr, er spricht sie an und erklärt ihnen, schau, es gibt nicht nur den Normaldurst hier, es gibt auch den Herzensdurst. Und weil es nicht nur den Normaldurst gibt, gibt es auch nicht nur einen normalen Brunnen, der deinen Durst löschen kann. Es gibt eben auch noch einen himmlischen Brunnen. Es gibt einen Brunnen, einen geistlichen Brunnen, den du nicht kannst sehen, aber ich dir daraus kann zu trinken geben. Es ist ein himmlischer Brunnen voll von lebendigem Wasser. Es ist eine Quelle, die nie versiegt und dein geistlichen, innerlichen Herzensdurst kann stillen. So sagt Jesus in den Versen 4 und 14. Hast du gewusst, dass die Bibel an zahlreichen Stellen Wasser oder auch Quellen als Bild, als Synonym für Gott selber braucht? Das macht sie immer wieder. Ich habe meine Lieblingsstelle zu diesem Thema mitgebracht, und zwar aus Jeremia 2, Vers 17. Da sagt Gott zu seinem Volk, mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich die Quelle mit lebensspendendem Wasser, und da kommt der Begriff, mich die Quelle mit lebensspendendem Wasser, verlassen sie und stattdessen graben sie sich eigene Brunnen, die zwar riesig sind und doch kein Wasser halten. Gott sagt hier von sich selber, ich bin die Quelle. Ich bin das lebensspendende Wasser, von dem mein Sohn Jesus hier am Brunnen der samaritischen Frau erzählt. Das bin ich. Die zweifache Sünde, wie Gott sie jetzt in Jeremia 2 nennt, besteht darin, dass wir Menschen einerseits nicht nur Gott als die wahre Quelle lebendigem Wasser und damit auch als Lebensspender verlassen, das ist eine, sondern, und das ist jetzt die zweite Sünde, dass wir gleichzeitig eben auch noch den Hochmut haben, zu glauben, wir könnten uns alternative, eigene Brunnen bauen, die den Durst von unseren Herzen und Seelen stillen kann. Aber weisst, es sind eben nur menschliche Brunnen. Wenn ich den Text hier lese, habe ich das Gefühl, Gott spottet fast. Wenn er so sagt, ey, eure von Menschen handgrabenen Brunnen, die sind zwar schon gross, aber schon mal gesehen, die führen gar kein Wasser. Oder sie führen nur verschmutztes, verunreinigtes Wasser, schlechtes Wasser. Und eins kann ich dir aus persönliche Erfahrung vom Bereisen von vielen Ländern, die nicht so gutes Wasser haben wie wir hier in der Schweiz, eins kann ich dir sagen, es geht nicht immer nur um die Frage, ob ich an Wasser komme und kann trinken oder nicht. Es ist immer auch die Frage, welche Qualität das Wasser hat, das ich trinken will. Weil weißt, es gibt Wasser und Wasser. Und es gibt Brunnen und Brunnen. Und aus persönlicher Erfahrung weiss ich, dass die Entscheidung, aus welchem Brunnen ich Wasser trinke, grossen Einfluss darüber haben kann, wie es mir mehrere Stunden später geht. Schlechtes Wasser hat schlechte und schmerzhafte Konsequenzen. Warum? Weil verunreinigtes Wasser Durchfall auslöst. Und Durchfall, schlechtes Wasser, das löst schon deinen Durst kurzfristig. Aber es dehydriert dich eben langfristig, weil der Durchfall anschliessend das letzte Restwasser in deinem Körper raus katapultiert und das kann unter Umständen lebensbedrohlich sein. Es ist also nicht nur entscheidend, dass du Wasser trinkst, sondern es ist auch wichtig, dass du gutes, gereinigtes, frisches Wasser kannst trinken. Und schau, wenn das für die Praxis mit unserem vergänglichen Körper gilt, wie viel mehr gilt das geistliche Prinzip für unsere Herzen? Für unsere Seelen, die auch durstig sind, die manchmal auch dehydriert sind und nach geistlichem Wasser lechzen. Wenn Gott uns in Jeremia 2, Vers 13 also zu verstehen gibt, dass wir Menschen dazu neigen, unseren Herzensdurst nicht bei ihm, bei wahren Quellen lebendigem Wasser zu stillen, sondern bei von Menschen ausgrabenen Brunnen, dann sagt er ganz konkret vielleicht damit, du trinkst zwar aus dem von Menschen baunigen Brunnen Social Media, um deinen Durst nach Nähe, nach Gemeinschaft, nach Liebe zu stillen, aber schon gemerkt, dein Herz, es bleibt auch mit 1 Million Follower einsam. Du trinkst vielleicht am von Menschen gemachten Brunnen mit Namen Spiritualität, Meditation, man kann ihn Yoga nennen, fernöstliche Dingsbums, was auch immer, um dein Herzensdurst nach Frieden, nach Ruhe zu stillen, aber dein Herz, es bleibt trotzdem unruhig. Du trinkst vielleicht aus vielen Menschen gemachten Versicherungsbrunnen, um deinen Durst nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach Absicherung zu stillen. Aber dein Herz, in deinem Herz weicht die Angst vor Zukunft trotzdem nicht. Du trinkst vielleicht aus dem Brunnen, der für viele so wichtig ist, dem Karrierebrunnen, um deinen Durst nach Identität, jemand zu sein, deinen Durst nach Sinn, Ansehen, Annahme zu stillen. Aber dein Herz sucht trotzdem Vergeben weiter. Kennt ihr das? An diesen von Menschenhand ausgehobenen Brunnen wird dein Herzensdurst niemals gelöscht. Vielleicht kurzfristig, aber der Durst kommt wieder. Der Durst lädt nicht nach. Und darum sagt Jesus der samaritischen Frau, und er sagt zu uns heute Morgen, er sagt es dir, ich will dein Herzensdurst stillen. Und zwar mit dem Wasser aus dem himmlischen geistlichen Brunnen. Still dein geistlichen Herzensdurst nicht bei menschlichen Quellen, sondern bei Gott als der wahre Quelle lebendigem Wasser. Still dein Durst nach Nähe, nach Gemeinschaft, nach Liebe, nach Geborgenheit, nach Sicherheit, nach Frieden, nach Glück. Still dein Durst bei Gott selber. Denn wer von diesem lebendigen Wasser trinkt, den wird in Ewigkeit nicht mehr dürsten. Das sagt Jesus in Vers 14. Ja, vielleicht fragst du dich jetzt, ja, und wie geht das denn ganz konkret? Ich meine, wie stille ich meinen Herzensdurst bei Gott? Und was ist überhaupt das lebendige Wasser, von dem Jesus hier redet? Wasser ist ja nicht lebendig, oder? Und Jesus kann auch nicht von sich selber reden als dem lebendigen Wasser, weil er sagt, ich gebe dir das Wasser. Er sagt nicht, ich bin das Wasser. Ein kleiner, aber doch entscheidender Unterschied. Schau, ich persönlich bin davon überzeugt, dass Jesus hier vor Beziehung zu Gott redet, die er dir anbietet. Wenn Jesus also sagt, ich gebe dir das lebendige Wasser, dann meint er damit, ich gebe. Ich ermögliche dir die Beziehung zu Gott. Zum Lebensspender. Und in dieser Beziehung zu Gott wird dein Herzensdurst gestillt. Schau, wenn du Angst hast vor der Zukunft, dann kannst du dir entweder eine neue Versicherung dazu kaufen oder deine Angst mit Jesus teilen. Wenn du einsam bist, dann kannst du entweder, oder könnt ihr Jungen, könnt ihr vielleicht auf Social Media eure Likes zählen, 1, 2, 3, 400'000, oder die Nähe, die Gemeinschaft mit dem Vater suchen. Wenn ihr traurig seid, könnt ihr entweder eure Trauer im Alkohol versenken, vielleicht auch eine Tafel Schokolade essen, ist ein bisschen humaner, aber ist auch nicht das Ziel, oder ihr könnt eure Trauer mit Jesus teilen. Euch von ihm aufrichten. Versteht ihr? Jesus lädt dich dazu ein, deinen geistlichen Durst in und durch deine intime Beziehung zu Jesus, zu Gott selber zu stillen, weil er weiss, dass unser geistlicher Durst nur von dieser geistlichen Quelle von lebendigem Wasser gestillt werden kann, die von Gott selber ausgeht. Und darum ruft er jedem von uns in Offenbarung, Kapitel 22, Vers 17 zu: Komm! Komm, wer Durst hat, der komme, wer will, der trinke vom lebendigen Wasser. Er bekommt es gratis. Null, kostet nichts. Du darfst einfach kommen. Wir überkommen es umsonst. Die Einladung ist ausgesprochen. Aber weisst, trinken müssen du und ich selber. Erinnert ihr euch an die kleine Story vom Grapefruitbaum in diesem indigenen Dorf? Schaut, nach all diesen Strapazen mit meinem unsäglichen Durst dazumal, wäre es mir nie in den Sinn gekommen, vor diesem lebensspendenden Baum bleiben zu stehen und davor zu verdursten. Nichts zu trinken. Ich bin nicht blöd. Ich trinke, wenn ich kann trinken und so Durst habe. Aber manchmal habe ich den Eindruck, in unserem geistlichen Leben machen wir genau das. Die Einladung steht. Der himmlische Brunnen ist da. Wir sehen ihn, wir sehen das Wasser, aber wir trinken nicht daraus und wundern uns, warum wir innerlich, geistlich, unseren Herz und Seele trotzdem ausgetrocknet bleiben. Aber weißt du, genauso wie unser Durst aufhört, oder nur aufhört, wenn ich jetzt die Flasche auftue und jetzt einfach einmal einen kräftigen Schluck nehme. So. So wie mein Durst nur aufhört, wenn ich trinke, so hört eben mein geistlicher Durst auch erst dann auf, wenn ich meine Beziehung zu Gott wirklich auslebe. Wenn ich bete, wenn ich die Bibel lese, wenn ich mich in meiner Trauer von Gott lasse trösten, in meiner Angst mit Jesus herwerfen, in meiner Einsamkeit ihn suchen, in meiner Identitätskrise mich von den Zusprüchen aus Gottes Wort wirklich aufrichten lasse, wenn ich das Wasser trinke, das Gott mir anbietet und nicht unsere Gesellschaft. Und weißt du, was mich so begeistert und mit diesem Gedanken möchte ich abschließen? Jesus zeigt uns, wo oder vielmehr bei wem wir unseren Herzensdurst stillen können, nämlich bei Gott selber. Von dem erzählt die Geschichte von Jesus und der samaritischen Frau am Brunnen. Er bietet uns das lebensspendende Wasser auch umsonst an. Von dem redet der Bibelvers aus Offenbarung 22, Vers 17. Aber Jesus wäre nicht Jesus, wenn er nicht einfach noch einen oben drauf würde setzen. Und das finde ich so genial. Weil Jesus setzt einen oben drauf, wenn er im Johannesevangelium Kapitel 7, Vers 38 sagt: Wer bei mir seinen Durst stillt, aus dessen Leben selber werden wiederum Ströme des lebendigen Wassers fließen. Wow! Look, es ist immer noch sein Wasser. Wir sind nicht der Brunnen, aber wir dürfen aus der Beziehung zu Gott raus, zu Kanälen von seinem lebendigen Wasser werden. Zu Kanälen, wo das lebendige Wasser Gottes, wo der Herzensdurst nicht nur von uns, sondern von jedem Mensch in unserem Umfeld kann stillen, zu ihnen darf bringen. Und gellet, wir erinnern uns, das Wasser vom Leben ist Beziehung zu Gott selber. Wir dürfen unsere Mitmenschen, unsere Arbeitskollegen, unsere Familienmitglieder nicht nur fürs Live einladen. Wir dürfen sie schon heute oder morgen im Alltag in die Beziehung zu Gott einladen. Zu dieser Quelle vom Wasser, wo der Herzensdurst auch von ihnen kann stillen. Jesus bietet uns das Wasser vom Leben an. die Beziehung zum Vater. Und weißt du, das Angebot kann Jesus uns ja nur machen, weil er selber die Beziehung zwischen dir und Gott wiederhergestellt hat. Indem er am Kreuz von Golgatha für deine und für meine Schuld ist gestorben. Wir dürfen heute Morgen noch das Abendmahl feiern. Und auch hier macht Jesus dir ein Angebot. Weil er will nicht nur deinen Herzensdurst löschen, er möchte dir auch den gedeckten Tisch anbieten, den wir heute Morgen hier vorne haben. Er möchte dir Brot und Traubensaft oder Wein anbieten, nicht damit dein Körper satt wird, sondern dass deine Seele satt wird. Dass deine Beziehung zu Gott gestärkt wird. Weil Brot und Traubensaft erinnern uns an die unfassbare, an die unwandelbare Liebe, die der Vater zu jedem von uns hatte. Es erinnert uns an das Ja vom Vater zu uns und an seinen Wunsch, Gemeinschaft mit dir und mir zu haben. Es erinnert uns an Golgatha, wo die Liebe, der Wunsch Gottes nach Gemeinschaft mit uns in seinem Sohn Jesus Christus ist sichtbar geworden. Und Jesus sagt heute Morgen, komm an meinen Tisch. Iss von diesem Brot. Das ist mein Lieb, das ich für dich hergegeben habe. Es wird deine Seele satt machen. Und komm an den Tisch und trink den Wein, trink den Traubensaft, den wir hier gemeint haben. Das ist mein Blut, das ich zur Vergebung deiner Sünden vergossen habe. Und es wird Beziehung zu deinem Vater im Himmel stärken. Es wird Verbindung zu ihm stärken. Ich möchte bitten, dass die Abendmahlshelfer durch vorne kommen, sich schon parat machen, um uns zu dienen. Und während diese Helfer vorne kommen, möchte ich uns einladen, jetzt einfach eine Zeit still zu werden und Gott ganz bewusst zu fragen, wie steht es denn eigentlich um meine eigene Beziehung zum Vater? Vielleicht nützt du auch die Gelegenheit vor Gott, wie auszusprechen, es gibt so den einen oder anderen Punkt in meinem Leben, wo ich merke, ich stille den Durst, meinen Herzensdurst, nicht bei dir, Vater, sondern bei vom Menschen ausgehobenen Brunnen. Dann sag das ihm. Bekenn ihm das. Red mit dem Vater im Himmel darüber und bitte ihn, dass er sein geistliches Wasserhahn heute ganz neu über dich und dein Leben aufträgt. Dass er dich erfrischt, dass dein austrocknete, dehydrierte Herz wie ein Schwamm das geistliche Wasser darf aufnehmen. Vielleicht jetzt einfach auch in dem Moment, wo wir das Abendmahl miteinander feiern dürfen. Thank you.